Martin Wehrle. Noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch. Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt. Stress, Überstunden, Arbeitsmails nach Feierabend und im Urlaub und im Anschluss Überlastung und Burnout. All das sind Themen, die viele Arbeitnehmer kennen. Wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann zumindest aus dem Bekannten- oder Kollegenkreis. Das ist auch kein Wunder. Denn deutsche Arbeitgeber treiben ihre Mitarbeiter systematisch in den Wahnsinn. Sie belasten ihre Belegschaften, diskriminieren Menschen, stellen überzogene Forderungen und belügen obendrein ihre Angestellten, um bestehende Gesetze zu beugen und geltendes Arbeitsrecht zu umgehen. Da ist es durchaus verständlich, wenn immer mehr Angestellten in Deutschland die Hutschnur platzt. Darunter leidet schließlich die Gesundheit der Arbeitnehmer und letztlich auch die Unternehmen. Karriereberater Martin Wehrle weiß, wovon er spricht. Seine Analysen stützen sich auf jahrzehntelange Erfahrung mit den Führungskräften im Land. Diese Blinks bringen seinen wütenden Weckruf auf den Punkt. Blink Nummer 1. Viele Mitarbeiter werden genötigt, sich stur an realitätsferne Vorgaben zu halten. Stell dir vor, du bist die gute Seele eines Cafés. Du kennst die Namen sämtlicher Stammgäste und weißt, was sie mögen. Sie lieben dich für diese persönliche Betreuung und dafür, dass du ihnen nichts aufdrängst, was sie nicht haben wollen. Und jetzt stell dir vor, du wirst nach einer Qualitätskontrolle vom Filialleiter abgemahnt, weil du nicht jedem Gast zusätzliche Produkte anbietest. Klingt kontraproduktiv, oder? Ist es auch. Dennoch stammt das Beispiel leider aus der Realität. Emma wurde vom Filialleiter ihres Cafés gezwungen, sich an die Firmenrichtlinien zu halten und allen Kunden zusätzlich zu ihren Bestellungen weitere Speisen anzupreisen. Dabei schätzten gerade ihre Stammgäste ihre Unaufdringlichkeit. Emmas Fall ist ein gutes Beispiel für die sinnlose Regulierungswut in deutschen Unternehmen. Viele Firmen schreiben sich wohlklingende Werte wie Mitarbeiterorientierung auf die Fahnen. Aber die meisten von ihnen beharren blind auf Vorschriften, die am Ende den Kundenservice verschlechtern und die Mitarbeiter frustrieren. Die Resignation drückt sich in Zahlen aus. So sagen 70% der deutschen Angestellten, sie leisteten nur noch Dienst nach Vorschrift. Auch Emma, die als eine der beliebtesten Baristas ihres Cafés sicher gern zur Arbeit kam, wird nach dem ungerechtfertigten Rüffel kaum noch Freude an ihrem Job gehabt haben. In anderen Fällen sind die Vorgaben der Vorgesetzten nicht nur unnütz, sondern obendrein auch vollkommen unrealistisch. Wolf zum Beispiel sollte als Bauingenieur in nur 18 Monaten ein Einkaufszentrum fertigstellen. Er sagte dem Management seiner Firma, das sei schlichtweg nicht zu schaffen. Doch seine Chefs hielten stur an der irrwitzigen Planung fest. Als Fachkräfte fehlten und die Elektrik Probleme machte, warnte Wolf erneut, aber das Management bestand auf der Deadline. Wolf musste pfuschen. Er heuerte Schwarzarbeiter an und gab den Bau frei, obwohl noch nicht alles fertig war. Als dann bei der Eröffnung des Einkaufszentrums die Lichter streikten, wurde Wolf von seinen Vorgesetzten an den Pranger gestellt. Was sagt uns das alles? Viel zu viele Angestellte in Deutschland sollen sich blind an unsinnige Vorgaben halten, wie rückgratlose Roboter. Und genauso bedingungslos sollen sie ihren Chefs auch zur Verfügung stehen. Blink Nummer 2. Die Entgrenzung der Arbeit hat ernstzunehmende gesundheitliche Folgen. Und hat deine Firma auch schon ein eigenes Fitnessstudio? Oder kostenloses Frühstück, einen Massageservice oder einen monatlichen Friseurdienst? Viele Mitarbeiter freuen sich über solche Extras. Immerhin stehen sie doch für die Wertschätzung des Arbeitgebers für seine Angestellten. Oder? Die Sache hat leider einen Haken. Hinter der vermeintlichen Wohltätigkeit steckt cleveres Kalkül. Wer vor der Arbeit oder in der Pause beim Sport abschalten kann, ist körperlich und geistig leistungsfähiger. Wer um 18 Uhr Bier und Pizza serviert bekommt, merkt gar nicht, dass er längst Überstunden schiebt. Man könnte auch sagen, moderne Firmen fesseln ihre Mitarbeiter mit Gratis-Benefits an die Arbeit. Gunnar zum Beispiel war begeistert, als er bei einer Internetfirma anfing. Das Unternehmen bot seinen Mitarbeitern Extras an allen Ecken und Enden. Frühstücksbuffet, ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio, Massagesessel und ein ganzes Team, das für gebügelte Hemden sorgte. Bald schon spielte sich Gunnars gesamtes Leben in der Firma ab. Frühes Workout, Frühstück, Arbeit, eine Runde Cardio zum Feierabend und anschließend Drinks mit den Kollegen. Das Problem dabei war, dass Gunnar so gut wie gar keine Zeit mehr zu Hause verbrachte. Seine Freundin verließ ihn und seine Freunde resignierten. Am Ende übernachtete er 3-mal pro Woche im Büro und arbeitete im Durchschnitt 16 Stunden täglich. Gunnars Fall ist symptomatisch dafür, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben heute immer öfter verschwimmen. Das liegt auch am technischen Fortschritt. Anfang der 1990er Jahre war das Diensthandy noch ein Privileg für Führungskräfte. Seit den 2000ern besitzt so gut wie jeder ein Smartphone, mit dem man rund um die Uhr auf Anrufe und E-Mails antworten kann. Dem Digitalverband Bitkom zufolge sind 70% der Mitarbeiter in Deutschland auch im Urlaub für den Arbeitgeber erreichbar. So schleicht sich der Job in jeden Winkel unseres Lebens. Soziologen bezeichnen das als Entgrenzung der Arbeit. Nirgendwo haben wir mehr unsere Ruhe. Werle erlebte sogar einen Fall, bei dem der Chef der Rechtsabteilung eines Konzerns an Krebs erkrankte. Doch statt sich in Ruhe auszukurieren, ließ er sich die Akten stapelweise ans Krankenbett liefern. So viel Verfügbarkeit kann natürlich nicht gesund sein. Allein zwischen 2008 und 2018 ist die Zahl psychisch bedingter Krankheitsfälle um satte 86% gestiegen. Und wofür das alles? Werden diese persönlichen Opfer wenigstens durch entsprechendes Feedback belohnt? Blink Nummer 3. In den meisten Unternehmen fehlt eine ehrliche Feedback-Kultur. Die jährliche Mitarbeiterbeurteilung wurde irgendwann schöntuerisch in Mitarbeiterjahresgespräch umgetauft. Das klingt freundlicher und fairer. Als würden sich Vorgesetzte und Angestellte in Ruhe zusammensetzen, um einander ehrliches Feedback zu geben und gemeinsame Ziele zu formulieren. Schön wär's. Die Realität sieht leider in der Regel anders aus. In den meisten Fällen sind diese Jahresgespräche allen Beteiligten ein lästiger Stein im Schuh. Managern fehlt oft die Zeit, die vielen Meetings in ihren ohnehin proppenvollen Terminkalendern unterzubringen, geschweige denn sich angemessen auf jedes einzelne vorzubereiten. Der verzweifelte Vorsatz treibt dann mitunter völlig absurde Blüten. Anton zum Beispiel bekam von seiner Chefin jedes Jahr einen Feedbackbogen zum Selbstausfüllen. Laut Führungsetage sollten in den darauffolgenden Jahresgesprächen dann ausschließlich jene Themen angesprochen werden, bei denen die Bewertung des Vorgesetzten von der Selbsteinschätzung des Mitarbeiters abwich. Die Lösung von Antons Chefin: Sie übernahm quasi Antons Antworten, um hinterher sagen zu können, das Gespräch können wir uns sparen. Aber auch wenn die Gespräche tatsächlich stattfinden, ist das Ergebnis häufig frustrierend, denn viele Vorgesetzte stecken ihre ohnehin schon überzogenen Erwartungen von Jahr zu Jahr höher. Die unrealistischen Vorgaben werden euphemistisch Zielvereinbarungen genannt, obwohl die Mitarbeiter in der Regel nur noch abnicken dürfen. Außerdem ist einmal im Jahr Feedback zu selten, um die dringenden Probleme des Arbeitsalltags zu lösen. Das ist wie im Privatleben. Wenn du jeden Tag für deine Familie kochst, bringt es dir herzlich wenig, wenn du erst nach 365 Tagen Rückmeldung dazu bekommst, wie es den anderen das ganze Jahr über geschmeckt hat. Du würdest dir denken, das hättet ihr mir doch früher sagen können. Dann hätte ich direkt etwas ändern können. Genauso geht es der absoluten Mehrheit aller Angestellten. Einer Studie der Manpower Group zufolge wünschen sich ganze 91% der Mitarbeiter in Deutschland regelmäßige und ehrliche Feedbackgespräche mit ihren Vorgesetzten. Leider ist die Kritik der Mitarbeiter in vielen Unternehmen aber nicht erwünscht. Deshalb halten viele Angestellte ihr wertvolles Feedback in Meetings aus Angst vor Nachteilen zurück. Die Furcht vor der Bestrafung der Offenheit geht mitunter so weit, dass sich Mitarbeiter sogar bei anonymen Fragebögen noch selbst zensieren. Werle beobachtete den Feedback-Prozess bei einem Finanzdienstleister, der seine Mitarbeiter einlud, Fragebögen am Computer auszufüllen und als anonymen Ausdruck einzureichen. Doch die Angestellten hatten Angst, man könnte ihre Druckdaten zurückverfolgen oder gar ihre Fingerabdrücke abgleichen. Einige fassten die Bögen deshalb nur mit Gummihandschuhen an oder druckten die Blätter in einem Internetcafé aus. Blink Nummer 4. Mit ihrem Sparzwang schaden Unternehmen sich selbst und ihren Angestellten. Erinnerst du dich noch an das Chaos bei der Deutschen Bahn in Mainz 2013? 4 Krankmeldungen führten damals zu wochenlangen Zugausfällen, Zehntausenden frustrierten Kunden und internationalen Schlagzeilen. Wie konnte es so weit kommen? Bei einem börsennotierten Konzern mit 300.000 Angestellten? Der Grund ist, dass die Bahn in den 2000er Jahren einen radikalen Sparkurs fuhr, bei dem wichtige technische Anlagen und etliche Mitarbeiter auf der Strecke blieben. Am Ende war der Personalschlüssel der Mainzer Bahn so auf Kante genäht, dass 4 Krankmeldungen ausreichten, um ein beispielloses Verkehrschaos anzurichten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich viele Unternehmen wegen eines allzu sturen Sparzwangs am Ende ins eigene Fleisch schneiden. Dabei ist der Mechanismus oft derselbe. Ein Unternehmen schreibt rote Zahlen, weil Führungskräfte falsche Entscheidungen getroffen haben oder die angebotenen Produkte überholt sind. Dann packt die nervöse Chefetage den Rotstift aus, um Ausgaben zu kürzen. Dafür streicht sie in erster Linie Arbeitsplätze, doch eben diese eingesparten Mitarbeiter werden im täglichen Betrieb früher oder später schmerzlich vermisst. Das verbliebene Personal ist in der Folge überlastet und wird öfter krank. Die Performance sinkt, der Service leidet und der Umsatz fällt weiter. Statt jetzt gegenzusteuern, kürzt das Management weiter. Es ersetzt erfahrenes Stammpersonal durch billigere Saisonkräfte, stampft Investitionspläne ein und lagert Unternehmensbereiche aus. Die Mitarbeiter werden nervös, weil sie um ihre Jobs fürchten und schieben Fehler auf Kollegen, um die eigene Haut zu retten. Damit ist die Stimmung am Tiefpunkt, die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen sinkt und die Kunden wenden sich ab. Wenn die fähigsten Mitarbeiter und die treuesten Käufer weg sind, kann das ganze Unternehmen pleite gehen. Unabhängig davon, ob Sparmaßnahmen schwache Umsätze abfedern oder den Gewinn steigern sollen, am Ende leiden immer die Mitarbeiter. Die Überlastung ausgedünnter Belegschaften führt beinahe zwangsläufig zu steigenden krankheitsbedingten Ausfällen, sei es nun wegen garstiger Grippeinfektionen oder Burnouts. Außerdem sind die Mitarbeiter frustriert, weil sie ihre Jobs gerne gut machen würden, aber immer weniger Zeit und Mittel haben. Ein Verkäufer zum Beispiel möchte seine Kunden optimal beraten. Doch unter extremem Zeitdruck ist das schlichtweg unmöglich und der Service wird zur Massenabfertigung, egal wie sehr sich der Verkäufer ins Zeug legt. Außerdem sind Einsparungen Gift für das Arbeitsklima. Wenn die Fortbildungsplätze, Materialien oder interessanten Aufgaben knapp werden, entstehen Neid und Konkurrenzkampf unter den Kollegen. Ganz abgesehen vor der latenten Angst, als Nächster an die Luft gesetzt zu werden. Wie sollen sich Mitarbeiter da wohl fühlen? Blink Nummer 5. Etliche Arbeitgeber nehmen es mit der Ehrlichkeit nicht so genau. Compliance ist inzwischen ein regelrechtes Modewort geworden. Immer mehr Unternehmen versprechen öffentlichkeitswirksam, sich ethisch und regelkonform, beispielsweise in Bezug auf arbeitsrechtliche Vorgaben, verhalten zu wollen. Schöne Worte sollen für große Werte wie Fairness und Transparenz sorgen. In den meisten Marketing- und Chefetagen hält sich nur leider niemand daran. Der Energieriese RWE zum Beispiel inszenierte sich 2009 in einem aufwendigen Werbespot als Pionier des klimafreundlichen Stroms. Später kam heraus, dass tatsächlich nur mickrige 2% des RWE-Stroms aus erneuerbaren Quellen stammten. Werle nannte außerdem das Beispiel eines Ausbilders namens Hartmut, dessen Arbeitgeber sich seit Monaten gegen Gerüchte über einen Standortwechsel wehrte. Die Mitarbeiter waren besorgt, wurden aber immer wieder vom Management beschwichtigt. Es gebe keine Umzugspläne. Durch Zufall erfuhr Hartmut bei einem Telefonat mit einem externen Zulieferer die Wahrheit. Schon für Berlin gepackt? Ich habe gerade online im Branchendienst von eurem Umzug gelesen. Von wegen Transparenz. Viele Unternehmen sind ihren Kunden und Mitarbeitern gegenüber nur dann aufrichtig, wenn es ihnen in den Kram passt. Da darf es niemanden wundern, wenn das Vertrauen schwindet. Laut einer Umfrage von Ernst & Young aus dem Jahr 2016 misstrauten 56% der Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber. 53% von ihnen vertrauten nicht einmal ihrem direkten Vorgesetzten. Den meisten Unternehmen ist alles recht, um ihr Image zu retten. Ein besonders erschütterndes Beispiel dafür ist der Fall von Nils Högl, dem wohl größten Serienmörder in der Geschichte Deutschlands. Högl arbeitete zwischen 1999 und 2005 als Krankenpfleger in Oldenburg und Delmenhorst und tötete in dieser Zeit unzählige Patienten durch giftige Injektionen. Anno 2018 wurde in über 100 Fällen wegen Mordverdachts gegen ihn ermittelt. Das Krankenhaus in Oldenburg vermutete früh, dass etwas faul war. Die Reanimations- und Todesfälle häuften sich, und zwar immer dann, wenn Högl Schicht hatte. Doch statt die Polizei einzuschalten, wurde er zunächst intern versetzt und später mit einem ausgezeichneten Arbeitszeugnis entlassen. Der Chef der Klinik gestand später, man habe größeres Aufsehen vermeiden wollen. So konnte Högl Ende 2002 ins Krankenhaus Delmenhorst wechseln, wo er weitermordete. Selbst als er von einer Kollegin auf frischer Tat ertappt wurde, durfte er bis zu seiner Kündigung noch 2 weitere Tage unbehelligt arbeiten. So kam es, dass er sogar an seinem letzten Arbeitstag noch einen Menschen tötete. Beide Kliniken hätten früh die Polizei alarmieren können. Beide stellten ihr Image über die Sicherheit ihrer Patienten. Blink Nummer 6. Bewerber müssen sich oft schlechte Ausschreibungen und sinnlose Interviews gefallen lassen. Stell dir vor, du hast ein Bewerbungsgespräch und kommst 20 Minuten zu spät. Oder stell dir vor, mittendrin klingelt dein Handy, du entschuldigst dich kurz und verlässt minutenlang den Raum. Solche Dreistigkeiten würde sich kein Bewerber herausnehmen. Doch für die Menschen auf der anderen Seite des Tisches gelten offenbar andere Regeln. Viele Unternehmer erwarten von ihren Bewerbern ein in jeder Hinsicht adäquates und vorbildliches Verhalten, benehmen sich aber selbst unhöflich und respektlos. Die Bewerber haben keine andere Wahl, als sich das gefallen zu lassen. Oft beginnt die Farce sogar schon bei der Stellenausschreibung. Viele Stellenausschreibungen enthalten statt relevanter und präziser Informationen nur leere, mitunter gar irreführende Floskeln. Unternehmen beschreiben sich gern als global agierend, obwohl das internationalste an ihrem Betrieb die Billigkugelschreiber aus Asien sind. Oder sie inszenieren sich als innovativer Marktführer, obwohl sie nur mit 2 oder 3 ähnlich kleinen Konkurrenten um eine winzige Branche buhlen. Die wirklichen Arbeitsbedingungen werden gerne mit Hilfe windiger Phrasen verschleiert. Eine Aussage wie "Wir bieten Ihnen eine leistungsabhängige Vergütung" kommt zwar gönnerhaft daher, heißt am Ende aber nur: Wir zahlen dir ein niedriges Grundgehalt, das du dann durch Provision aufstocken musst. Damit liegt das Verlustrisiko bei dir, wenn die Geschäfte mal nicht so gut laufen. In anderen Fällen kommt es zu peinlichen Missverständnissen, weil die ganze Stellenausschreibung recycelt war. Werle berichtet von einem Bewerber, der wie der Ochs vom Berg stand, als sein Interviewer plötzlich ins Französische wechselte. In der Ausschreibung war hingegen nur von Englischkenntnissen die Rede gewesen. Der Chef in Spee gestand, dass die Personalabteilung einfach den Text einer alten Stellenausschreibung übernommen hatte. Damals, 5 Jahre zuvor, war der französische Markt noch nicht relevant gewesen. Davon abgesehen sind Bewerbungsgespräche inzwischen so standardisiert, dass die meisten Interviewer nur noch abklopfen, ob die Bewerber die richtigen Musterantworten parat haben. Die Beteiligten versuchen wie bei einem Frage-Antwort-Spiel zu punkten, anstatt sich wirklich vorzustellen. Ein Beispiel dafür ist die typische Frage nach den eigenen Schwächen. Hier würde wohl niemand ehrlich antworten, dass er zum Beispiel zu autoritärem Verhalten oder Nachlässigkeit neigt. Stattdessen lernen so gut wie alle Bewerber Standardantworten auswendig. Werle berichtet zum Beispiel von einer Bewerberin, der die pseudopsychologische Frage nach ihrem Lieblingstier gestellt wurde. Sie antwortete pflichtbewusst: Ein Bär, der die Kurse nach oben stemmt. Es war ihr selbst peinlich, aber sie wusste, dass der Personaler genauso etwas hören wollte. Blink Nummer 7. In deutschen Unternehmen herrschen Bürokratie und starre Strukturen. Was verbindest du mit dem Wort Bürokratie? Papierkrieg mit Ämtern? Ineffizienz? Antiquierte Strukturen und gehend langsam mahlende Mühlen? Das geht wohl den meisten von uns so. Das Schlimme ist, dass es in der Unternehmenswelt kaum besser aussieht. In vielen Unternehmen sind die Entscheidungsketten so umständlich und lang, dass man meinen könnte, es gelte ein 40-Augen-Prinzip. Nach dem Motto, je mehr Menschen eine Entscheidung prüfen und absegnen, desto besser. Wenn am Ende nichts dabei herauskommt, muss man zumindest kein Geld ausgeben. Und wenn aus einem Beschluss nichts wird, hat auch keiner Schuld. Nehmen wir das Beispiel von Kurt, der als technischer Zeichner bei einem Konzern arbeitete, der tatsächlich international agierte. Er wollte ein veraltetes Softwareprogramm ersetzen, wurde aber von seinem Chef ausgebremst. Eine solche Veränderung müsse genehmigt werden, und zwar entlang der Befugniskette. Also füllte Kurt einen langen Antrag aus, sein Chef auch. 9 Wochen später kam ihr Gesuch mit einem schmallippigen Kommentar irgendeines Managers zurück. Fehlende Strategierelevanz. Kurt studierte daraufhin tagelang die Konzernstrategie, um seinen Antrag anzupassen. Noch einmal einreichen, dann wieder warten. 5 Monate später durfte er die neue Software seinem Chef vorführen. Der Chef war begeistert, sie setzten gemeinsam einen Bericht auf. Der Bericht kam von der mittleren Management-Ebene zurück. Die alte Software komme darin viel zu schlecht weg. Es sollte schließlich nicht so klingen, als hätte man damals bei der Anschaffung einen Fehler begangen. Kurt moderierte die Kritik. 3 Wochen später kam das Urteil von ganz oben. Die Einführung der neuen Software sei nicht nötig, da sie ja offensichtlich nur unwesentlich besser als die alte sei. Deutsche Unternehmen scheinen besonders schwer betroffen von diesem Bürokratismus. Die Boston Consulting Group befragte Mitarbeiter in über 1000 Firmen in 48 Ländern dazu, wie sie diesen Aspekt in ihrem Betrieb beurteilten. Das traurige Ergebnis: Deutschland gehörte in puncto bürokratischer Ineffizienz zu den absoluten Spitzenreitern. Die größten Kritikpunkte sind immer dieselben: träge Entscheidungswege, lange Produkteinführungszeiten und die gegenseitige Behinderung durch verschiedene Abteilungen. Bei einem anderen Beispiel traf der Ressortleiter eines Magazins bei einem Workshop einen der besten Reporter des Landes. Er wollte den Mann rekrutieren und auch der Reporter signalisierte Interesse an einem Wechsel. Aber anstatt ihm direkt ein Angebot machen zu können, musste der Ressortleiter erst den Chefredakteur, dann den Unitleiter und anschließend noch den Geschäftsführer fragen. Als 4 Wochen später endlich grünes Licht kam, war der Reporter längst zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Damit war die Chance verbummelt, das Redaktionsteam durch einen wertvollen Mitarbeiter zu verstärken. Blink Nummer 8. Viele Unternehmen setzen alles daran, rechtliche Bestimmungen zum Mindestlohn und Arbeitsschutz zu umgehen. Am 1. Januar 2015 führte Deutschland als eines der letzten Industrieländer einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Endlich war auch hierzulande das Existenzminimum aller Erwerbstätigen gesichert, dachte man. Denn bis heute nutzen zahlreiche Arbeitgeber selbst die schmutzigsten Schlupflöcher, um weniger zu zahlen. Einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts zufolge bekamen 2016 ganze 2,7 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland nicht den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro ausgezahlt. Nicht, dass sich die Unternehmen das nicht leisten könnten. Die meisten wollen das Geld einfach lieber in die eigene Tasche stecken und nutzen dabei schamlos aus, dass ihre Angestellten am kürzeren Hebel sitzen. Ellie zum Beispiel arbeitete als Verkäuferin in einer Bäckerei. Als der Mindestlohn kam, stellte ihr Chef unmissverständlich klar, dass er ihr keine 8,50 Euro zahlen würde. Er wusste, dass sie eine 16-jährige Tochter hatte und der Mindestlohn nicht für Minderjährige galt. Ellie gab verzweifelt nach und arbeitete unter dem Namen ihrer Tochter weiter für 7 Euro. Eine andere Masche besteht darin, das Gehalt der Mitarbeiter durch sogenannte Lohnzusatzleistungen zu drücken. Werle berichtet von einer Servicekraft in einem Solarium, die am Monatsende plötzlich 4 Solariumsgutscheine im Wert von je 32 Euro in die Hand gedrückt bekam. Ihr Chef konnte diese sogenannten Benefits vom Mindestlohn abziehen und ihr so weiter ihr altes, niedriges Gehalt zahlen. Ein weiteres beliebtes Mittel zur Umgehung fairer Arbeitsbedingungen ist die Leiharbeit. Der berühmte US-Ökonom Peter F. Drucker schlug einst vor, Firmen sollen ihre Mitarbeiter nicht als Kosten, sondern als Kapital in den Büchern führen. Sie hätten als eine der wichtigsten Ressourcen gewaltigen Anteil am erwirtschafteten Gewinn. Deutsche Unternehmen aber behandeln ihre Arbeitskräfte ganz im Gegenteil als Kostenfaktor. Sie entlassen sie, um ihre Umsatzzahlen zu schönen, oder sie streichen sie gleich ganz aus ihrem Haushalt und heuern stattdessen temporäre Mitarbeiter über Zeitarbeitsfirmen an. So kann man ja außerdem all die lästigen Ansprüche von Festangestellten umgehen. Tariflöhne, Urlaubstage und, Gott bewahre, den Kündigungsschutz. Die externen Leiharbeiter haben schließlich von vornherein viel weniger Rechte. Der Informatiker Sandro zum Beispiel bekam von seinem Chef die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder er flöge oder er lasse sich von einer Zeitarbeitsfirma anstellen und mache den gleichen Job wie zuvor nun für 15% weniger Gehalt. Sandro gab klein bei. Er war Anfang 50 und hatte Angst, keinen neuen Job mehr zu bekommen. Es gibt einen weiteren Bereich, in dem Unternehmen die Rechte ihrer Mitarbeiter missachten: bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Blink Nummer 9. Frauen werden am Arbeitsplatz nach wie vor massiv diskriminiert. Mütter sind meist absolute Allround-Talente. Sie wissen, wie man Verantwortung trägt, unvorhergesehene Krisen meistert und mit einem festen Budget wirtschaftet. Trotzdem gibt es nichts, was eine Karriere zuverlässiger aufs Abstellgleis befördert als eine Schwangerschaft. Deutsche Unternehmer denken noch immer, Frauen würden, sobald sie Kinder kriegen, weniger leistungsfähig als Männer. Das Klischee sitzt so tief, dass die meisten Frauen schon während der Schwangerschaft diskriminiert werden. Sabine zum Beispiel war Abteilungsleiterin und bereits 3 Wochen nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft außen vor. Strategisch wichtige Nachrichten gingen plötzlich nur noch an ihren zukünftigen Stellvertreter. In einem anderen Fall bot eine Unternehmensberatung ihren Beraterinnen an, die Kosten für die Anti-Baby-Pille zu übernehmen. Auf die Art bekam der Arbeitgeber sofort mit, wenn eine der Mitarbeiterinnen keine Abrechnung mehr einreichte, also folglich vermutlich schwanger werden wollte. Die Konsequenz war, dass die Betreffende bei langfristigen Prestigeprojekten ab sofort nicht mehr eingeplant wurde. Sobald es um Frauen geht, scheinen Familie und Karriere sich gegenseitig auszuschließen. Wer als Frau nach dem Mutterschaftsurlaub auf Teilzeit reduziert, büßt vielerorts automatisch den Anspruch auf Vollzeit ein. Als wäre ihnen durch das Kinderkriegen an sich automatisch die Leistungsbereitschaft im Job für alle Zeiten abhanden gekommen. Noch dazu kommt die chauvinistische Denke, dass Frauen von vornherein nichts in Führungspositionen verloren hätten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die deutsche Vorstellung von Autorität und Führungskraft über die Jahrhunderte hinweg vor allem von 2 Institutionen geprägt wurde: der Kirche und dem Militär. Bis zum Auftreten von Martin Luther war die Bibel auf Latein verfasst, einer Sprache, die das einfache Volk nicht verstand. Die frommen Kirchgänger mussten also schlichtweg glauben, was die, damals ausschließlich männlichen Geistlichen, predigten. Deutsche Manager verhalten sich bis heute wie elitäre Kleriker, die die wichtigen Entscheidungen am liebsten hinter verschlossenen Türen treffen. Und die klassische Vorstellung von Autorität könnte 1:1 aus einer Kaserne stammen. Demonstrative Stärke, unmissverständliche Kommandos, Befehle erteilen, die keine Widerrede dulden. Kurzum, die Vorstellung von Führungsqualität wurde größtenteils von Männern geprägt und wird nach wie vor mit Männern assoziiert. Einer Studie der German Consulting Group zufolge stimmten 94% der befragten Führungskräfte der Aussage zu, dass die wichtigsten Eigenschaften von Führungspersonen typisch männlich seien. In Wirklichkeit werden Frauen von Anfang an durch versteckte Diskriminierung am Aufstieg gehindert. Etwa weil ihre Vorgesetzten nur männliche Assistenten einstellen, die später zu ähnlich voreingenommenen Führungskräften aufsteigen. Als solche bevorzugen auch diese dann wieder männliche Bewerber und das Spiel geht unverändert weiter. Dabei ist der weibliche Führungsstil nicht nur gerechter, sondern auch erfolgreicher. McKinsey fand heraus, dass europäische Unternehmen mit überdurchschnittlich vielen weiblichen Führungskräften im Schnitt 48% höhere Gewinne erwirtschaften. Wir tun uns also im wahrsten Sinne des Wortes allen einen Gefallen, wenn wir der Diskriminierung endlich ein Ende setzen. Blink Nummer 10. Die Arbeitswelt muss sich verändern. Und wir alle können etwas dafür tun. Was heißt das nun? Dass sich die Angestellten dieser Welt für alle Zeit von kapitalistischen Chefs unterjochen lassen müssen, die ihre Mitarbeiter betrügen und sich in ihrer Profitgier sogar übers Gesetz stellen? Nein! Nicht, wenn wir endlich anfangen, uns zu wehren. Arbeitnehmer in Deutschland lassen sich etliche Grenzüberschreitungen gefallen. Überstunden, Anrufe in der Freizeit und unfaire Deadlines. Viele stört es, aber niemand macht den Mund auf. Dabei braucht es oft nur einen Mutigen, der sich ein Herz fasst und aufsteht. Manchmal reicht es schon, wenn einer pünktlich um 17 Uhr geht oder das Handy nach Feierabend auf Stumm stellt. Schon bald ziehen andere mit und was vorher die Norm war, wird zur Ausnahme, die es sein sollte. Also trau dich. Sei du die Person, die den Mund aufmacht und Veränderung anstößt. Geh mit gutem Beispiel voran und ermutige andere, es dir nachzutun. Es gibt immer Mittel und Wege. Wenn du unter den abendlichen Anrufen deiner Firma leidest, dann frage deine Kollegen in Meetings, ob es ihnen genauso geht. Eure Vorgesetzten müssen merken, dass ihr euch wehrt. Nur dann hören sie euch zu. Eine wichtige Stimme im Kampf gegen die Ausbeutung von Arbeitnehmern sind die Gewerkschaften. Viele wichtige arbeitsrechtliche Errungenschaften gehen auf ihr Engagement zurück. Vom 8-Stunden-Tag über den bezahlten Jahresurlaub bis zum Kündigungsschutz. 1956 zum Beispiel gingen Gewerkschaftsmitglieder mit Plakaten auf die Straße, auf denen stand: Samstag gehört Fatih mir. Leider haben Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten nach und nach an Einfluss verloren. Das muss sich ändern. Arbeitnehmer müssen sich wieder stärker solidarisieren und gewerkschaftlich organisieren. Und die Gewerkschaftsführer müssen wieder verstärkt den Kontakt zur Basis suchen und sich entschlossener gegen neoliberale Kräfte wehren. Aber auch die Politik ist in der Pflicht. Schlechte Arbeitgeber dürfen nicht mit ihren unlauteren Machenschaften davonkommen. Der Bundestag muss ein Melderegister der miesen Arbeitgeber einführen. Eine zentrale Stelle, die Beschwerden über Mobbing und Diskriminierung nachgeht und ärztlich diagnostizierte Burnouts dokumentiert. Eine verlässliche Blacklist für unfaire Unternehmen. Das hätte mehrere Vorteile. Arbeitssuchende und Bewerber könnten sich vorab über schlechte Arbeitgeber informieren, statt blindlings ins Verderben zu stolpern. Die unabhängige Dokumentation würde eine kritische mediale Berichterstattung begünstigen, die dem Image mieser Arbeitgeber schadet und den Druck auf sie erhöht. Sie müssten sich ändern, um weiter zu bestehen. Also packen wir es an. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir die Arbeitswelt zum Besseren verändern. Das waren die Blinks zu Noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch von Martin Werle. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass viele deutsche Unternehmen wahnsinnig miese Arbeitgeber sind. Sie beuten ihre Mitarbeiter aus, belasten sie mit sinnlosen Vorschriften, kontraproduktiven Sparmaßnahmen und unnötiger Bürokratie. Die meisten Firmen diskriminieren Frauen, halten an überalterten Vorstellungen von Autorität fest und belügen ihre Angestellten nach Strich und Faden. Aber es gibt Hoffnung. Wenn Mitarbeiter, Gewerkschaften, Politiker und Unternehmer an einem Strang ziehen, können wir die Arbeitswelt zum Besseren verändern. Zum Wohle aller Beteiligten. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Schütze deine Rechte. Engagiere dich für die Rechte der Arbeitnehmer in deiner Firma. Informiere dich. Wenn es bei euch keinen Betriebsrat gibt, der die Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Führungsetage vertritt, dann schlage deinen Mitarbeitern vor, gemeinsam einen zu gründen. Halte Ausschau nach couragierten Kollegen, die nicht vor Vorgesetzten kuschen, und bringt eure Anliegen entschlossen gemeinsam vor. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch und teile deine Gedanken mit uns.